miteinander zu diskutieren und zu lesen oder um Bier zu trinken.
Prost.
Prost. Wie auch immer. Wenn wir diesen Raum hier mieten würden, dann müssten wir, reicht es aber nicht aus, dass wir irgendwie Angehörige dieser Universität sind, sondern wir müssen eine organisierte, ein Teil der Organisation Universität, der Institution Universität sein. Wir müssen eine Fachschaft sein oder wir müssen eine Lehrveranstaltung anbieten. Oder wir müssen eben sehr viel Geld bezahlen. Das hilft dann auch in solchen Fällen. Wir haben uns aber für diese Form entschieden, um eben dieser universitären Zugangsbeschränkung eine lebendige Praxis des In-Gebrauch-Nehmens entgegenzusetzen. Und die Frage, die ich ganz kurz thematisieren will, ist eben, warum braucht die Universität überhaupt diese Beschränkung und was ist das hier für ein Ort, an dem diese Zugänge eben nicht selbstverständlich sind. Und was auffällt, finde ich, ist, dass dieser Campus generell einfach ein sehr ordentlicher und aufgeräumter Ort ist. Alles erstrahlt in vollem Glanz, nicht der schönste Campus Europas. Es gibt keine düsteren Ecken, keine uneinsichtigen Nischen hier. Alles, was unvorhergesehen ist, alles, was spontan ist, was nicht Teil der diffizilen Ordnung dieser Universität ist, erscheint für die Universität bedrohlich. Die Stühle vor den Cafés sind in den Boden geschraubt, weil eben alles an seinem Platz verbleiben soll. Als Studierende irgendwann mal vor einigen Jahren im Zuge des Bildungsstreiks ein Zelt aufstellen wollten, wurde mit Hinweis auf den Denkmalschutz dieses untersagt. Also stellt die Universität in diesen eigentlich musealen, ungebräuchlichen Raum auch immer allerlei Kunst. Ne? Das ist eben ein eigentlich nicht zum Gebrauch gegebener Raum. Und deswegen der Versuch, ihn in Gebrauch zu nehmen. Interessant ist auch, dass diese leere Fläche zwischen den Gebäuden eine ganz starke Kontrastierung erfährt in diesen Institutsgebäuden. Diese massiven, riesigen Gebäude mit einer ganz gleichförmigen Fassade, die wirken wie monolithische Blöcke, als hätte sich die gesamte Materie dieses Campus in diesen Gebäuden verdichtet und den Rest des Campus als diese leere zurückgelassen, die eben ein schnelles Vorankommen ermöglicht und in der jedes Verweilen und Irren etwas ist, das zum Störfaktor wird. Um uns an dieser Universität zurechtzufinden, müssen wir uns also irgendwie in ihre Ordnung einfinden. Ganz unausweichlich sind wir in diese Auseinandersetzung zwischen Enge und Leere verwickelt und geraten zu schnell in die Anziehungskräfte dieser Gebäude. Deswegen versuchen wir das ein wenig anders zu machen. Ich habe jetzt ganz viel eben über die Ordnung dieses Ortes, dieses Campus gesagt, aber ich hoffe, dass wir nun von Alex Mirovic auch noch Allgemeineres über die Umordnung von Universität zu hören bekommen. Denn diese Universität zu durchlaufen hat natürlich nicht nur räumliche, sondern auch biografische Bedeutung, in der Module die diskreten Einheiten sind, in denen sich das Wissen organisiert findet und es kein Dazwischen zu geben scheint, in der ein strammer Studienplan von Modul zu Modul befördert und die Abfolge dieser Lerneinheiten exakt organisiert ist. Also eine Ordnung, in der ein kritisches, eigenständiges Suchen, das auszubilden, doch die vorderste Aufgabe der Universität sein müsste, etwas ist, für das keine Zeit mehr bleibt. Denn wer sich an randständigen Fragen aufhält und wer nicht sich in die curriculare Ordnung einfügt, gefährdet eben das eigene Vorankommen und trübt die Statistiken der Universität. Herr Demirovic, ich hoffe jetzt, dass wir von Ihnen etwas dazu hören und auch ein bisschen so die Möglichkeit finden, in diesem Dazwischen in einer freundschaftlichen Atmosphäre gemeinsam über das nachdenken zu können, was eben gegenwärtig mit der Universität passiert.
Okay. Gut. Ja, also vielen Dank für die Gelegenheit, ein bisschen was von meinen Überlegungen zur Hochschule zu sagen. Was die Räumlichkeiten und so weiter anbelangt, will ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Ob die Universität in Frankfurt genau in dieses Gebäude ziehen sollte, war eine lange und heftig geführte Diskussion, wie vielleicht manche wissen. Ja, weil es ja eben eines der Hauptquartiere der deutschen Industrie war, die dem Nationalsozialismus zugearbeitet hat. Es gab viel Diskussion über die Herrschaftsarchitektur dieses Gebäudes, und wir haben aber in ganz ähnlichen Worten, wie du jetzt, den alten Campus kritisiert, und für mich war das jetzt, ist der nicht so positiv besetzt, sodass ich jetzt deswegen das gar nicht so unbedingt dazu mich äußern muss, weil das die Form, wie man das überhaupt auch architektonisch organisiert und gliedert, finde ich eine eigene, interessante, aber eben auch schwierige Frage. Was mich beschäftigt, also das ist, weil ich bin ja jetzt eingeladen worden, einfach ein bisschen zu meinen Überlegungen was zu sagen, und das, was ich zu sagen habe, hat jetzt gar nicht so sehr den Gesichtspunkt einer gewerkschaftlichen Akzentsetzung. Im Gegenteil, oder nicht im Gegenteil, sondern vielleicht eher in Differenz zu vielem, was gewerkschaftlich diskutiert wird und was ja auch, so angeschrieben wurde von Janina, nämlich die Frage, die kommen darauf dann auch nochmal, die Arbeitsverhältnisse, die prekäre Beschäftigung, die schlechte Bezahlung, die ja dramatisch ist, die totale Unterfinanzierung der Hochschulen in Deutschland, aber ja nicht nur in Deutschland, die verschlechterten Berufsperspektiven, auch die hohe Zahl der Verschuldung, die ja in Deutschland vergleichsweise immer noch gering ist, wenn man das mit den USA vergleicht. Man muss sich klar machen, das Studium ist der Faktor, der zur größten Pro-Kopf-Verschuldung in den USA beiträgt. Wir sind über 1 Billion US-Dollar, ja, mit denen Absolventen heute zu tun haben. Also mehr als Immobilienkredite geht es vor allem um Studienkredite. Also das sind dramatische Entwicklungen, mit denen wir zu tun haben. Ja, also auf dieser Ebene, die ich mit dem, was ich dann jetzt erstmal sage, gar nicht kleinreden will, sondern ich halte es für von großer Bedeutung. Es wird dann auch noch deutlich werden. Was mich aber primär jetzt von meiner Sicht der Dinge her interessiert, ist eigentlich tatsächlich, was machen die Hochschulen? Und die Hochschulen sind ja jetzt nicht in besonderer Weise erstmal interessant als Arbeitgeber in unserer Gesellschaft. Das sind sie natürlich auch, aber das sind ja insgesamt, wenn man sich das klar macht, sind es insgesamt etwa um die 50.000 Menschen, die an der Hochschule arbeiten, also jetzt als wissenschaftliches Personal, dann kommt natürlich noch Verwaltung und so dazu. Also das ist nicht der größte Arbeitgeber. Es betrifft aber natürlich viele Menschen, weil sie ausgebildet werden. Aktuell 2,5 Millionen, das ist ungefähr 50% eines Jahrgangs. Ja, das ist bedeutend. Darauf werde ich auch dann mehrfach zu sprechen kommen. Oder aus meiner Sicht ist das eine der zentralen Punkte. Aber was die Hochschulen in besonderer Weise auszeichnet, und das ist eine komplizierte Verbindung von einerseits Ausbildung, was ich eben angesprochen habe, eben dieser 2,5 Millionen Menschen, und der Wissensvermittlung, der Wissenserarbeitung und der Wissensvermittlung. Dieses Wissen, was hier sozusagen offiziell sozusagen vermittelt wird, das ist das Wissen, womit sich diese Gesellschaft an die Zukunft weitergibt, nämlich durch euch. Ja? Das ist einem selbst nicht unbedingt klar in diesem Alter, aber faktisch ist es so, ja, dass man erstmal noch ein paar Jahre Leute vor einem hat, ja, die älter sind, die Wissen erarbeiten, die Wissen vermitteln, aber irgendwann ist dieses Wissen berufsrelevantes Wissen oder ihr tragt selber zu wissenschaftlichem Wissen bei, in den Formen, wie ihr es erworben habt. Und dieses Wissen ist eben hochschulisch, universitär, also getrennt von einem großen Teil anderer gesellschaftlicher Bereiche. dieses Wissen wird lizenziert mit Titeln, die ihr braucht, wenn ihr euch beruflich orientieren wollt. Das wisst ihr alle von der Schule her. Man lernt es frühzeitig mit Zeugnissen und Hochschulabschluss, also hochschulbefähigendem Abschluss und dann eben den entsprechenden Abschlüssen in der Hochschule, die gegliedert sind, du hast es angesprochen, mit Schein für die Seminare, Modulen und dann eben den verschiedenen Abschlussarbeiten. Und das alles bewegt sich in Disziplin. Ja, das ist das, was mich eben auch sehr interessiert, nämlich die Tatsache, dass dieses Wissen ja gegliedert ist und zwar in vielfältiger Weise gegliedert ist, nämlich einerseits sozusagen in eine Linienform, ja, nämlich sozusagen gegliedert in einem biografischen Ablauf oder es wird verbunden mit einem biografischen Ablauf vom Einfachen zum Komplexen, wie man so unterstellt. Ja, und dann aber, was ja ganz wichtig ist, disziplinär und es soll ja sich dann auch wiederum mit Berufsperspektiven verbinden. Und diese Art und Weise, wie es in beruflicher Form dann sozusagen auch disziplinär praktiziert wird als Politikwissenschaft oder eine Kulturwissenschaft, verschiedene Sprachen, Rechtswissenschaft, Ökonomie und so weiter, das ist ja eine, aus meiner Sicht eine zentrale und wichtige Frage, wenn man so will, die Wissensordnung in unserer Gesellschaft. Wer hat zu diesem Wissen Zugang? Wer darf im Namen dieses Wissens sprechen? Ja, welches Wissen zählt ja, in unserer Gesellschaft? Es zählt nicht jedes Wissen gleich viel. Ja, und nicht alle haben Zugang zu diesem Wissen. Und da sind wir schon meiner Meinung nach an eine der zentralen Fragen für die Hochschule, also weil das war ja jetzt sozusagen auch die Anfrage an mich, Funktion der Hochschule, dass ich sagen würde, ja, die Hochschulen haben eben zwei Aufgaben, wenn man so will, eigentlich drei. Sie dienen der Berufsausbildung und das machen sie heute in ungewöhnlich hoher Zahl, das muss man sich klar machen. Über das 19. Jahrhundert waren das in Preußen vielleicht 2.000-3.000 Menschen, die an den Universitäten waren, ja, und in einigen wenigen Fächern, Theologie, Medizin, Rechtswissenschaften, dann erweitert um technische Wissenschaften. Aber noch in den 50er und 60er Jahren war das bezogen auf den Jahrgang, waren das 2-3%. Und dann war auch die klare Ansage bis weit in die 60er und selbst noch in die 70er Jahre hinein von Seiten der Konservativen mehr als 5% oder dann 10% oder dann 15% können gar nicht studieren, weil sie die intellektuelle Kompetenz nicht haben. Also es wurde immer argumentiert mit einem elitären Bildungsmodell, die meisten Menschen sind für das akademische Studium einfach schlicht nicht geeignet. Und deswegen Zugangsbegrenzung. Ja, also das wurde immer wieder versucht zu praktizieren. Das ist eine lange Praxis, ja, die in, nicht nur in Deutschland, aber eben auch, also jedenfalls in der Bundesrepublik, massiv praktiziert wurde, eben durch das Abitur als besonderer Hochschulzugangsbegrenzung. Vorleistung und dann eben auch durch eine lange Praxis der immer wieder der Versuche des Numerus Clausus, ja, sodass eben eine lange Zeit große Auseinandersetzungen genau um diese Frage geführt wurden. Wer darf studieren? Aber was wir dann in den 70er Jahren erstmal nicht so, ich bin auch bei der Frage der Ausbildung, was wir nicht so richtig gesehen haben, das wurde natürlich schon breit diskutiert, dass dann gesagt wurde, die von der sozialliberalen Regierung, die Hochschulen werden genutzt zur Untertunnelung, also man hat die Leute studieren lassen, lange an den Hochschulen gehalten, um den Arbeitsmarkt zu entlasten und hat sich im Prinzip weiter um die Hochschulen nicht gekümmert. Das heißt, die Hochschulen waren extrem unterfinanziert und die Ausbildung wurde immer schlechter und die Drop-out-Quoten immer höher. Ja, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, den wir damals, also in der Schülerbewegung und Studierendenbewegung der frühen 70er Jahre, wirklich unterschätzt haben, nämlich die Frage, wir dachten, es geht um die Öffnung des Zugangs. Wir haben unterschätzt, sozusagen die Gegenseite, die sagt, okay, dann geben wir euch den Zugang und dann hängt ihr in der Uni, egal was dann mit euch passiert. Und das war natürlich eine Wüste, weil was dann mit uns passiert ist. Ja, also nur um das nochmal so ein bisschen sich klar zu machen, dass nämlich die Ausbildung, der Weg der Ausbildung mühsam war, viele desorientiert waren, Dropout-Quoten hoch waren und das Studium insgesamt selbst extrem unbefriedigend war. Also ne, ihr müsst das sehen, ja, sozusagen, also wir reden im Rückblick über eine Situation, die uns im, auch mir selbst im Licht im Rückblick besser erscheint als die heutige Situation. Aber muss ich klar machen, die Hochschulen auch der 70er Jahre, der 80er Jahre waren ein wirklich schwieriges Pflaster. Ja? Und wir wollten natürlich weitergehende Reformen. Wir haben das in den 90er Jahren massiv im Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betrieben, Ausbau der Hochschule, bessere Finanzierung, ja, und waren dann auch erstmal ganz angetan, dass mit Edelgard Buhlmann eine linke Sozialdemokratin Wissenschaftsministerin wurde. Wir hatten die Hoffnung, dass es eben zu einer Öffnung kommt, also weg vom Abitur, also nur über die, da kann man sagen, die schulischen Leistungen, sondern eine breite Öffnung, eine Öffnung zwischen Hochuniversitäten und Fachhochschulen, ja, sodass Menschen auch aus dem Beruf heraus ins Studium gehen können, sodass es sozusagen ein sehr durchlässiges Bildungssystem gibt, und wo klar war, wir brauchen eine Verfünffachung der Finanzierung. Das waren sozusagen unsere Vorstellungen, ja, dass wir da zu einer Öffnung und bessere Verbesserung der materiellen Ausstattung der Hochschulen kommen. Das ist sozusagen der Ausbildungsbereich. Ja. Dann gibt es den anderen Bereich, also das ist wichtig, weil man sagen kann, die Universitäten, die Hochschulen sind heute kein Elfenbeinturm mehr. Sie sind es nicht mehr. Also man muss diesen Vorstellungen, wenn 50% eines Jahrgangs ausgebildet werden an den Hochschulen, muss man dieser Idee, dass es sich um einen Elfenbeinturm, um eine Elitenförderung handelt, wirklich krass sich entgegenstellen. Das ist einfach nicht wahr. Und man muss sich auch klar machen, ich bleibe noch mit einem Gesichtspunkt bei diesem Thema, entschuldigt, wenn ich da auch vielleicht ein bisschen sprunghaft bin, aber was mich immer wieder sehr beschäftigt, jetzt gerade auch in linken Zusammenhängen, man muss sich wirklich klar machen, dass die Studierenden wenigstens zeitweise, jedenfalls ein großer Teil der Studierenden, zeitweise zur Arbeiterinnenklasse in Deutschland gehören, faktisch, durch ihre Funktion. 70% sind im Studium erwerbstätig, 40% ungefähr kontinuierlich und haben natürlich, gehe ich mal davon aus, die Vorstellung, dass es in einer gewissen Weise nur ein biografisches Durchgangsstadium ist. Aber aus, wenn man so will, aus Kapitalsicht spielt es gar keine Rolle, was aus den Leuten dann sozusagen biografisch wird. In dieser Phase von 5, 6, 7 Jahren während des Studiums oder vielleicht vorher schon auch als Schülerin, Schüler, ist es ein Teil, ist es ein reales Ausbeutungsverhältnis. Man wird Teil dieser Arbeiterinnenklasse, ja, und reproduziert, verwertet in dem Zusammenhang auch Kapital. Ja, das heißt, auch wenn man selbst gar kein Gefühl davon hat, weil man denkt, man ist Mittelklasse, das ist nur ein Durchgangsstadium, irgendwann hat man das Studium abgeschlossen und dann findet man eine bessere Berufsperspektive. Das stimmt alles, jedenfalls für einen Großteil der Leute stimmt das natürlich. Und dann ändert sich ihre Position sozial, aber zunächst mal sind sie Teil dieses Prozesses. Ja, das finde ich ist ein wichtiger Gesichtspunkt, weil ich oftmals denke, man muss sich klar machen, dass es jetzt nicht immer nur darum geht, also klar, ihr diskutiert jetzt hier die Frage einer campusorientierten Gewerkschaft, also, aber es gibt ja viele Linke, die sich oftmals dann auch politisch, organisatorisch nach außen orientieren, was ich auch nicht nur verkehrt finde, aber man muss sich ja schon auch klar machen, dass eben doch viele politische Fragen sich direkt darum drehen, wie sind die Lebensbedingungen, was macht man hier und wie gewinnt, wie sind eigentlich die Personen, die Individuen, die Zusammenhänge an einer Hochschule selber gefasst, ja, also sie sind konstituiert. Der andere Strang, der nicht die Ausbildung, also die Reproduktion der Arbeitskräfte für unsere Gesellschaft anbelangt, und die akademische Qualifikation heißt natürlich, dass, wenn man so will, jetzt mit Marx zu sprechen, die organische Zusammensetzung der Arbeitskraft immer höher wird. Ja, ihr arbeitet nicht als Handwerkerin, ja, ihr montiert nicht irgendwas zusammen, sondern ihr macht eben, ihr verfolgt mit eigenen Qualifikationen ein sehr hohes Niveau. Das heißt, sehr viel gesellschaftliches Kapital wird sozusagen in die Ausbildung, ja, investiert, gebunden. Ja, das bedeutet natürlich eine lange, lange Strecke. Ja, und das muss sich eine Gesellschaft, wenn man so will, jetzt über individuell betrachtet, leisten können, so viele Menschen, also eben die Hälfte einer Generation, so lange überhaupt auszubilden. Das geht nur, wenn die Arbeitsteilung einer Gesellschaft schon sehr fortgeschritten ist und insofern auch die Verwertungsstrukturen entsprechend angelegt. Das führt aber zu einem Problem, und das führt mich jetzt gleich zu dem Wissen, nämlich, dass die bürgerliche Klasse darüber überhaupt nicht glücklich ist. Weil man muss sich das klar machen. Die bürgerliche Klasse, ja, hat die Universitäten praktisch nur gebraucht für eine kleine Gruppe von Intellektuellen, von Wissenschaftlerinnen, vor allen Dingen Wissenschaftler, also Frauen haben ja über lange Zeit nicht studieren dürfen, die ihnen sozusagen zugearbeitet hat, in der Verwaltung, in der Medizin, in der Technikentwicklung. Genau genommen hat sich die bürgerliche Klasse über lange Zeit bis in die 60er Jahre hinein reproduziert, ohne eigene besondere Qualifikation. Die waren handwerklich, die haben sich in Familienunternehmen, die haben geerbt und haben sich selber sozusagen aus dem Besitz ihres Kapitals sozusagen erneuert. Die von der Universität kamen, von den Hochschulen kamen, die wurden einfach angestellt. Das ist anders. Heute müssen sich in vielen Unternehmen, müssen die Leute selbst akademisch qualifiziert sein. Aber das bedeutet natürlich, herrschaftssoziologisch, dass man sicherstellen muss, dass die Leute auch bereit sind, Herrschaft auszuüben. Das ist ja eine völlig andere Situation. Ja? Wenn ihr euch das klar macht, dass ja, ihr könntet ja rein theoretisch alle in verantwortliche Positionen kommen. Ja? Also Leiterin irgendeiner Einrichtung oder in einer Chefetage eines Unternehmens oder Mitglied, also Leitung einer Klinik und so weiter und so weiter. Also viele dieser Dinge. Und dann geht es ja um die Frage, kann man damit überhaupt noch diese Gesellschaft als Herrschaftszusammenhang, in der Menschen ausgebeutet, beherrscht werden, kontrolliert werden, kann man das aufrechterhalten. Ja? Und das ist eine der großen Sorgen in jeder herrschenden Klasse, nämlich wie kann man eigentlich sicherstellen, dass der Herrschaftszusammenhang reproduziert wird. Wenn jetzt so viele Menschen, das spielt keine Rolle, wenn das 2, 3, 4% sind, dann kann man sicherstellen, die kommen aus guten Familien, die sind durch die Familie schon so sozialisiert, dass sie sozusagen einrücken in diese Tradition. Aber wenn das 50% eines ganzen Jahrgangs sind, dann ist das nicht mehr ohne weiteres zu kontrollieren. Dann kann man nicht sicher sein, wie orientieren sich diese Leute. Also ihr seht, ich versuche die Funktion der Hochschule in hohem Maße durch die Art und Weise zu bestimmen, dass ich sage, ja, es geht hier um Wissen, es geht hier, aber dieses Wissen muss so beschaffen sein, dass die Menschen es auf über dieses Wissen verfügen, es auf eine besondere Weise nutzen, dass sie nicht einfach es so nutzen, dass sie anfangen, Widerstand zu leisten, nach Alternativen zu suchen. Also muss man dieses Wissen sehr sorgfältig kontrollieren. Und das ist etwas, was die Hochschulen seit den 90er Jahren massiv prägt. Die, die Durchdringung der Hochschulen durch völlig neue Steuerungs- und Kontrollformen, ja, die eben in der Hinsicht auch beschrieben werden, dass man sagt, es muss gesellschaftsnäher sein. Das heißt aber, wenn man jetzt die Universitäts- und Hochschulräte anguckt, heißt das vor allen Dingen wirtschaftsfreundlicher sein. Und es bedeutet, sie hierarchischer zu strukturieren. Das ist das, und da ist gerade Frankfurt ein besonders gutes Beispiel. Es wird vielen von euch nichts mehr sagen, aber der vorletzte Präsident dieser Universität, eben Rudolf Steinberg, war eine der federführenden Veränderungen in der Gesetzgebung in Deutschland, ja, beim Umbau der Hochschulen. Auf seine Initiative wurde das Hessische Hochschulgesetz geändert mit seinem früheren Doktoranden Roland Koch. Er hat diese Hochschule auch privatisiert, in eine Stiftungsuniversität umgewandelt. Nicht ganz konsequent, aber in der Idee nach wird das sicherlich auch noch weitergetrieben, wenn sozusagen die rechtlichen Probleme dann noch weiter geklärt sind. Eine private Universität, eine Stiftungsuniversität ist, ich sage nur, das eine Problem bedeutet ja, jetzt haben wir hier ja immer noch Beamte. Die Frage ist natürlich, wieso kann es an einer privaten Universität Beamte geben? Das ist ja eigentlich ein Systemwiderspruch. Ja, und das wird sicherlich irgendwann auch noch anstehen. Jedenfalls, was entscheidend ist, ist, dass hier sehr früh schon eine der ersten Modelle mit dem Modell Frankfurt und dem Hessischen Hochschulgesetz, was hier dann entwickelt wurde, ganz neue Steuerungsformen aus dem New Public Management in die Hochschule eingeführt wurden. Und das New Public Management ist ein zielorientiertes Steuerungsmodell, ja, und das bedeutet, und das ist das, was ihr jetzt sozusagen vielleicht, ich weiß nicht, ob sich das bis auf die studentische Ebene sozusagen dann nach unten vermittelt, aber was natürlich im Hintergrund diese Universität extrem stark prägt, ist, dass die Steuerungsinstrumente extrem hierarchisch sind. Man muss sich das klar machen, seit der Humboldt-Reform Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die Universitäten kollegial geleitet, also durch Wahl unter den Professoren, natürlich vor allem Männer. Und dann wurden Mitspracherechte auch für andere Bereiche der Hochschule vergeben, also für den Mittelbau und die Studierenden. Und wenn ihr, vielleicht habt ihr das verfolgt, in Berlin jetzt im erweiterten akademischen Senat der Technischen Universität haben die Studierenden und der Mittelbau jetzt durchgesetzt, dass eben auch Viertelparität eingeführt wird. Das war eine große Forderung während der Studentenbewegung hier auch in Frankfurt, hat große Konflikte darum gegeben, die Einführung der Viertelparität. Und dann hat 1973 eben höchstrichterlich das Bundesverwaltungsgericht gesagt, die Professoren müssen die Mehrheit in allen Forschung und Lehre betreffenden Gremien haben. Ja, das heißt, damit war sozusagen die Idee einer demokratischen Hochschulreform außer Kraft gesetzt. Was wir seit Anfang der 2000er Jahre haben, ist viel drastischer. Denn wir haben eine Situation, in der, wenn ihr euch das Hochschulgesetz anguckt und dann sozusagen durch die Paragraphen durchgeht, dann habt ihr drastische Steuerungsmöglichkeiten durch die Hochschulen. Ja? Also der Präsident oder die Rektoren, ja, also aber wir sind ja jetzt hier in Hessen vor allen Dingen Präsidenten, Präsidentinnen, haben die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen darauf, wer Dekane, Dekaninnen sind, können die, und das ist eigentlich der Schlüssel zum ganzen Projekt, können Einfluss nehmen darauf, was zu einem Profil der Hochschule gehört, also welche Wissensgebiete, nämlich zum Beispiel wollte Steinberg die Judaistik von hier weg haben, hat dann die Professur von Volkmar Sigusch in der Medizin zur Sexualmedizin beseitigt, ja, eine der großen Fortschritte der 70er Jahre. Die psychosomatische Medizin wurde schon seit langem eingestellt, also nur um solche Beispiele zu geben. Ja. Also das gehört zur Profilbildung und dann der entscheidende Schritt, die Kontrolle über die Berufung. Also wer sitzt in einer Berufungskommission? Das ist ja von großer Bedeutung. Wer entscheidet praktisch darüber, welches Wissen vermittelt wird? Und das ist ja ein maßgeblicher Gesichtspunkt, zu kontrollieren, dass eine Berufung nicht gegen den Willen einer das Profil bestimmenden Hochschulleitung durchgeht. Das kann man machen, indem man sicherstellt, wer leitet die Kommission. Man kann es sicherstellen dadurch, dass die Präsidenten und Rektoren Einfluss nehmen auf die Begutachtung der Bewerberin. De facto ist es so, dass mit dem neuen Gesetz auch die Universitäten, das nennt sich dann Autonomie, das Berufungsrecht haben. Das liegt nicht mehr beim Land Hessen, sondern es liegt in der Hochschule, also bei den einzelnen Rektoren. Ja. Und was natürlich jetzt von besonderer Bedeutung ist, die Kriterien, nach denen sich Wissenschaftlerinnen bewähren müssen, ändern sich. Die ändern sich durch eben eine Vielzahl von Maßnahmen, für die Stichworte kennt ihr alle, das ist Evaluation und Ranking, also insbesondere das Ranking. Und das setzt voraus, dass es eben bestimmte Publikationsleistungen und Forschungsleistungen gibt. Also Forschungsleistung heißt Einwerbung von Drittmitteln, nicht unbedingt die Qualität der Ergebnisse, sondern viele Forschungsmittel und Publikation in den für relevant gehaltenen Zeitschriften. Das ist jetzt für euch als Studierende vielleicht in seiner Bedeutung vielleicht noch so ein bisschen weit weg, aber das ist trotzdem von Bedeutung, weil immer die Frage ist, welche Texte bekommt ihr in die Seminare überhaupt zur Lektüre? Ja? Bekommt ihr wie selbstverständlich eine Zeitschrift, in der ich Redakteur bin, die Prokla? Die Prokla ist keine Zeitschrift, die einem Begutachtungsverfahren unterliegt. Wir verweigern das, also Double Blind Gutachten, und damit kommt sie nicht in den Zitationsindex, nicht in das Rankingverfahren, und damit wird es für Hochschullehrer, die Punkte brauchen, um Leistung nachzuweisen, ist es kein relevanter Veröffentlichungsort. Ja? Das heißt aber gleichzeitig, es kommt für euch kaum ein Artikel aus der Prokla wie selbstverständlich in die Seminare, weil wiederum die Hochschullehrerinnen wissen, oder vor allen Dingen, wenn sie im Mittelbau sind, wissen, sie müssen unbedingt in diesen Journalen veröffentlichen, weil sie diese Punkte vorweisen müssen, ja, also im Zitationsindex relevant, diese relevanten Zeitschriften bedienen. Das heißt, sie veröffentlichen, wollen dort veröffentlichen. Und wie grotesk das ist, kann man daran zum Beispiel sehen, dass selbst eine Ablehnung zur Veröffentlichung in einer solchen Zeitschrift schon Punkte bringt. Ja? Also, sodass man dann natürlich einreicht, um wenigstens abgelehnt zu werden. Ja? Also, versteht ihr, das ist so ein bisschen ein Overkill. Und ja, sodass eben es wichtig ist, genau dann diese Punkte zu erwerben, also dass man sagen kann, wenn man sich bewirbt um eine Professur oder neu bewirbt um eine andere Professur, dass man sagen kann, ich habe in diesen Zeitschriften veröffentlicht, ich habe in den Rankings sind diese Zeitschriften sehr hoch angesiedelt. Das heißt, man muss sozusagen wissen, was in diesen Zeitschriften gemacht wird. Um euch so ein bisschen Beispiel aus der Soziologie, wie das in der Soziologie diskutiert wird, vor einigen Jahren hat ein Berliner Soziologe an der FU, der Jürgen Gerhardt, der so ein reicher Systemtheoretiker ist, in der Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, also der Verbandszeitschrift, einen Artikel geschrieben, in der er sagt, es dürfen in Deutschland in der Soziologie, also das war sein Wunsch, ja, ist nicht so gekommen, es sollten und dürfen in Deutschland in der Soziologie nur noch solche Menschen eine Professur bekommen, die in den drei Fachzeitschriften publiziert haben. Das würde bedeuten, wenn man sich das klar macht, dass jemand wie Niklas Luhmann oder Jürgen Habermas oder gar Karl Marx nie eine Chance hätte, ja, in dieser Disziplin eine Professur zu bekommen. ja, weil sie in diesen Zeitschriften nicht publiziert haben. Ja? Soziale Welt, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie und der Zeitschrift für Soziologie. Also ihr müsst euch das klar machen, es ist extrem verengt durch diese Steuerung. Und das hat auch hier in den Kommissionen an dieser Universität dazu geführt, dass gesagt wurde, wir nehmen Leute nur noch dann als Professor oder Professorin entlang der Häufigkeit ihrer Zitation. Ja, sodass es genau genommen gar nicht mal mehr Einstellungskommissionen braucht, sondern es würde reichen, einfach die Unterlagen einzuschicken. Dann sieht man, aha, der ist ganz hoch gerankt, ja, viele Zitationen nach diesem Index. So, ich will nicht in die methodischen Fragen zu sprechen kommen, es gibt ganz schöne Studien von Richard Münch, ja, das ergeht, also wie wird so ein Index gebildet und so weiter, aber ihr könnt euch das sehr schnell klar machen, das orientiert sich vor allen Dingen an Zitationen im US-amerikanischen Raum, also im angelsächsischen Raum, und das bedeutet, dass eben Leute unbedingt hier versuchen müssen, im Rahmen ihrer Fachgebiete vor allen Dingen dort dann zu publizieren, ja, also sich an den angelsächsischen Debatten zu orientieren, was wiederum auch bedeutet, rückwirkend, dass man Fachliteratur in hohem Maße eben von dort her rezipiert, immer stärker sozusagen unter dem Stichwort international sozusagen den besonderen Bereich des angelsächsischen Raums vor Augen hat, nicht unbedingt Japan, nicht unbedingt Russland oder andere Bereiche, sondern eben die oder Brasilien oder was auch immer. So, das ist sozusagen von oben. Und dann kommt natürlich, das ist eine der, ich weiß nicht, wenn ich, wie lange? Ist es okay?
So lange, ja.
Nein, nein, nicht so lange, wie ich will. Das ist zu
gut. Wir wollen das.
Ja, okay, genau. Ihr müsst euch dann eben entsprechend. Ja, okay. Also, das ist natürlich alles auch mit Blick, also. Ich habe ja jetzt angesprochen, dass es eben relevant ist, wie ist dieses, wer wird sozusagen berufen, und ihr müsst euch ja klar machen, berufen heißt dann, jemand hat, jedenfalls nach dem heutigen Stand der Dinge, ja unter Umständen 30, 35 Jahre lang die Möglichkeit, mehrere Generationen oder sogar viele Generationen sozusagen mit einem bestimmten Wissens oder mit einer bestimmten Auffassung von Wissenschaft sozusagen zu unterrichten, zu belehren und damit auch bestimmte Forschung zu leiten. Damit diese Forschungen aber kontrolliert sind, hat man dann in den 90er Jahren angefangen, das hat einen teilweise lächerlichen Hintergrund, das wurde dann sozusagen sehr aufgebauscht. Professoren haben bis in die 90er Jahre das Recht auf Forschung und Lehre so interpretiert. Es gab dann einen Musterprozess in Nordrhein-Westfalen, da hat ein Professor der ist dann während des Semesters gesegelt, dann wurde er angezeigt, dass er seine Verpflichtungen als in der Lehre vernachlässigt. Dann hat er gesagt, wo er sein Recht auf Forschung und Lehre wahrnimmt, ist ihm überlassen, hat vor Gericht Recht bekommen. Und daraufhin hat dann das Ministerium gesagt, das werden wir so nicht weiter akzeptieren. Und dann wurden eben Anfang der 2000er Jahre Anwesenheitspflichten für Hochschullehrerinnen festgelegt, ja, also 3 Tage in der Woche an der Hochschule, die Verteilung der Lehre auf 2 Tage, sodass man nicht alles in 3 Tagen machen kann und den Rest frei hat. So, ne? Also das heißt, es wurde dann geguckt, wie viel Ansprechzeit haben die Studierenden, weil in Deutschland lag die Ansprechzeit, das könnt ihr mal selbst überlegen, das liegt im Sekundenbereich, ja? Also wie viel Ansprechzeit es überhaupt für Studierende gibt hinsichtlich, ne? Also wir haben einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 160 heute oder vielleicht sogar noch schlechter mittlerweile, im Unterschied zu den 70er Jahren, wo er bei 1 zu 60 lag. Ne? Also so, damit ihr mal so eine ungefähre Idee habt, und dann ist klar, dass es schwierig wird. Man hat den Hochschullehrern dann eben Wettbewerb zugemutet, ja, und Wettbewerb heißt, man nimmt ihnen sozusagen das Geld weg und poolt dieses Geld bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, und die Leute kriegen es dann, wenn sie sich mit Projekten bewerben Und damit werden sie selbst wiederum unter Leistungsdruck gesetzt. Also die Frankfurter Universität war auch da sehr innovativ und betreibt das jetzt immer noch. Die wollen denjenigen, die schlecht abschneiden bei solchen Bewerbungen, 10% des Gehalts abziehen, um es denen zu geben, die in den Forschungsbewerbungen besonders erfolgreich sind, also mit Publikationen und Drittmitteleinwerbungen und so. Also das bedeutet, wenn ihr das euch klar macht, Forschung wird sozusagen nicht mehr von den einzelnen Wissenschaftlern und ihren Forschungszusammenhängen in Seminaren und Mitarbeitergruppen gelenkt, sondern de facto von den Geldvergabegremien bestimmt. Also und in denen sitzen wiederum die disziplinär relevanten Personen. Ja. De facto heißt das, dass ungefähr 70-80% aller Anträge abschlägig beschieden werden. Und in Deutschland, also der Kaube von der FAZ hat das mal für die zweite Exzellenzinitiative so überschlagen, dass ungefähr 2,8 Millionen Arbeitsstunden von Wissenschaftlerinnen verloren gegangen sind durch abgelehnte Anträge in einer Exzellenzinitiative. Ja? Aber das ist, muss man sich klar machen, das ist durchaus normal, also weil viele Anträge werden im Normalverfahren der Deutschen Forschungsgemeinschaft gestellt, viele werden bei der Europäischen Union gestellt und die Ablehnungsquoten sind seit Jahren eben sehr, sehr hoch und liegen irgendwo bei 80-90%. Und das bedeutet immer, dass es Monate von Arbeit verloren sind, ja, und dann auch jüngere Wissenschaftlerinnen häufig dann gar keine weitere Arbeitsperspektive haben, denn wenn so ein Projekt scheitert, dann gibt es kaum noch Möglichkeiten der finanziellen Überbrückung, ja, und die Hochschullehrerinnen gucken dann auch schon wieder weiter, weil sie selber ja häufig davon finanziell nicht abhängig sind und dann kommt schon die nächste Generation. Also gibt es sozusagen einen sehr, sehr hohen Verschleißfaktor. Aber relevant ist, dass sozusagen, was von der Forschung her geht, über diese Gremien extrem gut gesteuert werden kann. Und ihr müsst euch das klar machen, das war vor 20 oder 25 Jahren anders. Hochschullehrerinnen hatten ihre eigenen Deputatsmittel, über die sie eigenständig entscheiden konnten, und damit auch eigenständige Forschung in Gang bringen konnten mit den Mitarbeiterinnen, mit denen sie zu tun hatten. Ja? Also genau genommen eine ganz andere Situation. Ja? Und wenn man diese Kontrolle, also sicherzustellen, dass das Wissen extrem kontrolliert und mainstreamig bleibt, das wäre jetzt meine These auch für die Studienorganisation dann selbst, dass auch das Studium neu gesteuert werden muss, völlig anders gesteuert werden muss. Man muss sich das klar machen, das könnt ihr ganz gut sehen an folgendem Punkt. Als ich in eurem Alter war und hier im Stupa in Frankfurt, dann haben wir die Diskussion geführt im Anschluss an den alten SDS, nämlich zu sagen, Studium ist gesellschaftliche Arbeit. Also braucht es eine Bezahlung dafür. Ja? Das ist nicht ein BAföG sozusagen als Gnade, sondern es ist eine Bezahlung, elternunabhängiges Einkommen für die Studierenden. Heute werden Studierende als Kundinnen angesehen. Ne? Ich weiß nicht, wie weit das jetzt den Alltag prägt, aber es war jedenfalls sozusagen die Ankündigung dann mit der Hochschulreform, mit Bologna und den entsprechenden Umsetzungen in Deutschland. Ja, das heißt, ist eine völlig andere Vorstellung. Kunden und Kundinnen zahlen. Ja, das ist nicht die Idee, dass es hier sich um gesellschaftliche Arbeit handelt, sondern genau genommen dreht sich das neoliberal um. Genau genommen werden Studierende als Parasiten betrachtet. Ja. Ihr lebt davon, dass die Krankenschwester euch finanziert. Deswegen Studiengebühren, deswegen nur noch Studienkredite. Ja, so, das ist sozusagen das Modell. Es wird nicht in Rechnung gestellt, dass es sozusagen eine gesellschaftliche Investition in die nächste Generation ist, ja, in ihre Intelligenz, in ihre Fähigkeiten, sozusagen diese Gesellschaft weiterzuentwickeln, ja, also innovativ zu sein, begrifflich weit zu denken, sondern es wird genau genommen gedacht, ihr seid individuelle Nutzenmaximierer und ihr versucht einen Fettkohle abzusahen, wenn ihr hier aus der Uni rauskommt und deswegen sollt ihr jetzt schon flächen, bevor ihr ins Berufsleben geht. Das ist sozusagen das Modell. Es ist ein extrem individualisierendes Leistungs- und Karrieremodell. Ja? Und dieses Modell, das sozusagen dem zugrunde gelegt wird, verbindet sich mit einer Vielzahl von kontrollierten Mechanismen des Studiums. Ja? Also das heißt, also du hast ja das Stichwort vorhin in der Einleitung schon angesprochen, also das Studium wird verkürzt. Das hat in Deutschland im OECD-Vergleich, war das Studium in Deutschland eines der teuersten. Ja? Aber es bedeutete, dass eben die Leute nach 10 bis 11 Semestern, der Durchschnitt war 13 Semester, aber die Regelstudienzeit war 11, ja, dann wurden es eben 11, 12, 13 Semester im Durchschnitt, dass die Leute extrem hoch universell sozusagen qualifiziert waren und für die Unternehmen das relativ praktisch war, weil die Leute hatten relativ viel Erfahrung, waren, wenn man würde man neudeutsch sagen, breit aufgestellt. Ja. Wie ihr wisst, jetzt sind es Regelstudienzeit sind 6 Semester, nee, sind 7 Semester, also für Bachelor. Ja, also in Deutschland wurde mit der Bologna-Reform 6 Semester eingeführt und insgesamt mit Master sind es, glaube ich, dann 10, ne, Regelstudienzeit. Ja, und die Unternehmen sind mittlerweile relativ unzufrieden, ja, aber man hört natürlich da auch Widersprüchliches. Auch bei den Studierenden hat es ja viele Proteste gegeben gegen diese Verkürzung des Studiums, insbesondere in den Lehramtsstudiengängen hat es dann in Berlin große Proteste gegeben, weil Berliner Hochschulen wollten das Studium für Lehramt auf Bachelor umstellen, verkürzen, aber ihnen dann eben nicht die normale Einstellung zu den normalen Gehältern bewilligen. Ja, so, also eine klassische also Situation, ja, also kann man sagen, ja, also intern wirkt sich diese Studienreorganisation dann so aus, das kennt ihr wahrscheinlich von euren Studien ja besser als ich, weil ich kann das ja sozusagen dann eben auch nur na, gleichsam wie von außen ja, beobachten, aber ich finde das teilweise eben drastisch. Es ist natürlich unterschiedlich von Fach und also von den verschiedenen Fächern und auch von den verschiedenen Universitäten. Also die Verkürzung zunächst mal auf 6 Semester ist erstmal in sich drastisch. Dann bedeutet es aus meiner Sicht, ich teile das mit einigen anderen Kritikern, ja, dass durch die Modularisierung, die Tatsache, dass eben genau genommen Studierende sich sozusagen kaum noch fachlich an einer Fragestellung entlang orientieren können, ja, also sondern bestimmte Module machen müssen und wenn die Module sozusagen so gelegt sind mit den entsprechenden Seminaren, dass es jetzt angeboten wird, dann muss es jetzt belegt werden und nicht meinetwegen im nächsten Semester, weil es eben in die, weil das Modul eben so angelegt ist, dass es in diesen zwei Semestern oder in diesem Semester beendet werden muss, dann bedeutet es, dass es faktisch keine akademische Freiheit mehr gibt. Also keine Möglichkeit, die Lehrenden, die fachlichen Orientierung und so weiter auszuwählen. Dann war das natürlich in dem Sinne nie völlig frei. Es gab immer eine bestimmte Art von Lenkung, auch im Diplom oder im Magister oder so. Aber der Grad der Einschränkung war deutlich niedriger, als es heute ist. Ja, also das, was ihr sozusagen mit Wahlpunkten noch machen könnt, das war sozusagen die generelle Praxis, ja, nämlich eine relativ breite, freie Zusammenstellung der Studienorientierung und auch der Lehrenden selbst. Also ich finde es immer wieder für mich geradezu erschreckend, wenn ich mit Studierenden spreche, ja, von Universitäten und dann sage ich, ja, bei wem hast du denn studiert? Ach ja, da habe ich dieses Seminar besucht. Weiß ich gar nicht mehr, wie die hieß, die Person, Seminar über Postkolonialismus oder, keine Ahnung, Kapitalismustheorie. Ja, war interessant. Ja, ganz prominente Figur aus meiner Sicht. Ja, also weltweit bekannte Veröffentlichungen. Aber diese Person, die da studiert hat, hat nicht mal registriert. Das ist einfach sozusagen der Modulbeauftragte, ja, der dieses Fachwissen jetzt in 10 Sitzungen da abspult. Ja. Und dann denkt man, das ist sowas von verkommen. Also, ne, weil das ist derart unterirdisch. Ja. Also das ist so ein Desinteresse an der Art und Weise, wie welche Lehrmeinungen bestehen, welche Kontroversen es gibt, welche Inhalte da zu vermitteln sind. Sodass ich ganz richtig finde, die Kritik, es bauen sich keine Bildungsbiografien mehr auf. Durch die permanenten Prüfungen, durch die permanenten Unterbrechungen, durch die Vielzahl der Seminare und Module, ja, gibt es keine Bindung, keine Beziehung mehr zwischen Lehrenden und Studierenden, sodass sich sozusagen über einen mehrsemestrigen Austausch, wenn man sagen kann, ah, das ist eine interessante Studentin, ein Student, mit dem habe ich die und die inhaltlichen Gemeinsamkeiten, man kann das vertiefen, man trifft sich dann auch sozusagen hinterher und keine Ahnung, also viele Formen, ja, die solche Gespräche dann sozusagen vertiefen und anknüpfungsfähig machen. Und also das, was ja sozusagen gedacht war mit diesem System, nämlich wie vergleichbar den USA, das findet ja real nicht statt. Ne? Dort ist der Bachelor sozusagen das, was ein bisschen mehr als hier das Abitur, nämlich allgemeinbildend. Und dann kommt sozusagen danach ein fachorientiertes Studium. Und das haben wir verkürzt auf ein Jahr oder 2 Jahre. Und das ist es im Wesentlichen. Und dann entsteht die groteske Situation, nicht hier in Frankfurt, aber an anderen Universitäten, oder ich kenne es jedenfalls aus Frankfurt in den Fächern, die ich überschaue, nicht so, aber in anderen Fächern ist es so, wenn dann zum Beispiel ein Master ja, gemacht wird und der Master wird ausgeschrieben zur freien Bewerbung. Nehmen wir an, Master politische Theorie und es bewirbt sich jemand aus der Agrarwissenschaft oder der Meteorologie oder der Sinologie, einfach so, um noch einen Master zu machen. Ja, also dann bedeutet das, dass die Leute null Ahnung haben von den Voraussetzungen. Ja, so, das heißt, genau genommen braucht es dann, ist kein konsekutiver Master, der sozusagen an den Bachelor anschließt, sondern es ist praktisch wie ein neues Studium. Und das heißt natürlich, dass auch das Niveau dieser Qualifikation ziemlich niedrig ist. Sodass man sagen kann, wir haben, also meiner Idee nach bedeutet das letztlich, das ist so ein bisschen so ein adornitischer Gedanke, Adorno hat davon gesprochen, dass sozusagen die Bildungsinstitutionen Halbbildung erzeugen und ich würde sagen, wir sind heute noch schlimmer dran, wir erzeugen systematisch Dummheit. Ja, also die Bildungsinstitutionen tragen regelrecht zu einer Verdummung bei, ja, weil sie sozusagen die Möglichkeit einer, wie kann man sagen, begrifflichen, theoretisch durchdrungenen, mit subjektiver Bindung an dieses Wissen ja, verbundenen Ausbildung so gar nicht mehr betreiben. Das muss man ja klar sehen. Man kann das für elitär halten, ich tue das nicht. Bildung heißt ja, also Wissenschaft als ein Bildungsprozess heißt auch, sich selbst in diesem Prozess zu verändern. Das heißt, das Wissen, die Begriffe, die man erwirbt, die Theorien, dass man die sich so aneignet, dass es die eigene Person ändert, den eigenen Alltagsverstand total über den Haufen wirft, man eine andere Person wird. Ja? Dazu braucht es den Bildungsprozess selbst in den Hochschulen, die vielen Diskussionen mit den Kommilitonen, mit den Lehrenden. Es braucht natürlich auch das soziale Umfeld, was ich aus meiner Sicht auch eher für dünner halte. Also wenn man jetzt an Frankfurt denkt, natürlich die verschlechterte Wohnungslage, die Tatsache, dass Menschen sehr viel mehr jobben müssen. Also das heißt, es ist aus meiner Sicht eine wirklich dramatische Verschlechterung der Bildungslage, ja, und damit auch, wie kann man sagen, das Eindringen der theoretischen Erkenntnis in die eigene Person. Und jetzt müsst ihr euch natürlich klar machen, das ist auch ausdrücklich so gewollt, dass es nicht passiert. Und das Wort dafür in der Soziologie heißt Wertneutralität. Ja? Das ist das, was jedem sozialwissenschaftlichen Studierenden sofort im ersten Semester eingebläut wird. Und das bedeutet, Wissenschaft wird benutzt wie ein Prügel. Es ist Zensur, es ist Kontrolle und es findet eine Abspaltung statt. Hier denke ich, ja, X aus Friedberg und Bad Vilde, so für mich, und da ist es wirklich legitime Wissen. Dieses Wissen muss ich vertreten. Das ist das prüfungsrelevante Wissen. Privat bin ich kapitalismuskritisch. Ich finde die ökologische Entwicklung komplett scheiße. Aber dann gehe ich ins Seminar und da bin ich wertneutral, objektiv. Versteht ihr? Und dieser Objektivitätsfetisch, nämlich zu denken, wenn es von mir als Person getrennt ist, ja, dann ist es wirklich Wissenschaft, dann wird es seriös. Wenn es disziplinär kontrolliert ist durch 100 Gremien, durch Gutachter und so weiter, dann ist es legitimes, richtiges, zertifiziertes Wissen, das stimmt. Aber dann ist es so bereinigt, so herrschaftsförmig, so uninteressant, dass ihr das alle kennt. Die Bücher und Texte sind langweilig, der Rücken tut einem weh, man muss sich überwinden. Und das heißt, was man hat, ist eine Schulerfahrung, keine Wissenschaftserfahrung. Die Hochschule wird im Prinzip tatsächlich zur Schule, vielleicht nicht jetzt für euch, aber für viele, weil man kriegt es dann mit als Prüfer, die Leute lernen den Prüfungsstoff auswendig und sie besetzen Wissenschaft nur mit Angst. Kann ich das? Das ist doch jetzt komplexes Wissen, hat doch mit mir gar nichts zu tun. Das heißt, es ist eine totale Trennung zwischen uns und diesem objektiven Wissen. Und glaubt nicht, dass es nicht den Wissenschaftlern selber genau so geht. Sie bleiben dann auch als Hochschullehrer, als qualifizierte Wissenschaftler, total gespaltene Personen, die erschüttert sind und starr vor Angst vor dem eigenen disziplinären Wissen. Was, das ist jetzt der Stand der Forschung, den muss ich kennen. Aber es interessiert sie nicht. Ja? Das heißt, sie lernen das wie von außen und in ihrem Alltagsverhalten sind sie primitiv und barbarisch bis in die Knochen, weil nämlich das Wissen sie selbst als Person nicht mehr erreicht. Und deswegen haben wir eine total beschissene Wissenssituation, versteht ihr? Das ist das für mich entscheidend, nämlich wie wird das Wissen in unserer Gesellschaft organisiert, wenn es sozusagen an die Person gar nicht mehr rangeht, wenn es sozusagen nur noch technisches Gewaltwissen ist. Ja, es ist eine Form der Gewalt, das berührt die Leute eigentlich zum großen Teil selbst. Das heißt, sie können sich ganz äußerlich und technokratisch zu ihrem eigenen Wissen verhalten und wollen es natürlich so dann auch nicht mehr ändern, ja, weil es wiederum sehr bequem ist. Versteht ihr, man kann dann Wissenschaftler sein, ohne anzuecken. Ich bin dann Wissenschaftler, wenn ich einfach 5 Anträge einreiche und in meinem Büro sitze und Telefonnummern wähle. Ja, das heißt, ich muss dann, ja, versteht ihr, das heißt, ich muss, das Wissen muss nicht mehr an mich rangehen, ich muss es nicht mehr mit mir in Beziehung setzen und nicht sagen, hey, was bedeutet das? Damit kann ich Teil von Herrschaft sein. Ich kann damit, wenn ich diese Art von Praxis habe, selbst Teil einer Funktion in der Aufrechterhaltung von Herrschaft sein. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Genau, da hinten gibt es noch Getränke und eine Kasse dazu, genau.
Vielleicht auch die bezahlen, die noch nicht bezahlt haben, schon getrunken.
Genau. Und wir haben ja auch Listen für unseren interessierten Verteiler. Wenn ihr irgendwie Infos über den Unterbau bekommen wollt, könnt ihr euch da auch eintragen.
Ich gehöre auch zu dieser Gruppe, weil jetzt habe ich nur mit
Ja, genau.
Sag mal, wie ist denn das mit den Farbkosten?
Das kannst du ihr, genau, das macht sie. Du kannst ihr die Karten schon im Umschlag für dich, den sie dir gibt, dann kannst du dir Tickets
holen. Ja, weil das ist das, was ich abrechne, der wird die Basen hier. Ja.
Achso, die andere gar nicht.
Nein, den
Rest. Achso. Okay. Ja, dann ist das.
Ich muss nur diese Farbe.
Meine These ist irgendwie, dass ich doch eigentlich auch in der eigentlichen Kultur, ich meine, das ist auch meine biografische Erfahrung, so, ne? Weil ich komme, ich habe noch eigentlich auf den Studium in Bockenheim, komme dann hierher und immer um Philosophie zu studieren und das war schon modularisiert. Das heißt, ich habe diese beiden Erfahrungen, neuer Ort und neue Studienorte, gleichzeitig gemacht. Und ich habe aber ganz viele Parallelen sozusagen gefunden, die natürlich vielleicht auch durch diese biografische Zufälligkeit mir besonders aufgefallen sind, aber ich glaube, ich kann jemand, glaube ich, ganz vielleicht zeigt sich das irgendwie einfach ganz gut in der Form, die dieser Ort.
Ich kann das nicht beurteilen, wie das hier im Gebäude ist, weil das sind ja auch, das ist ja jetzt natürlich interessant, weil das Gebäude ist ja anders als drüben das Ort. Und ich finde, was wir